Oh Jesus, es tut so gut zu wissen, dass du hier bist. Dass du hier bist und ein offenes Ohr hast für unsere Fragen. Und wir haben so viele Fragen. Aber wir bekennen heute, du bist die Antwort für die Welt. Das, was die Welt am meisten braucht, bist du. Und das, was wir am meisten brauchen, bist du. Und deshalb freuen wir uns, hier zu sein, auf dein Wort zu hören. Und ich bitte dich, Jesus, schenk mir die Gnade, dein Wort so weiterzugeben, dass durch dein Wort Menschen berührt werden. Danke, Jesus, dass du hier bist, dass du uns begegnest, dass du dein Wort lebendig machst. Danke, Jesus, dass du hier bist. Amen. Jesus ist die Antwort für die Welt. Und es gibt so viele Fragen. Und eine der wichtigsten Fragen, die wir im Leben zu beantworten haben, ist, wie wird man Christ? Wie wird man gerettet? Oder anders formuliert, wann ist ein Christ ein Christ? Stell dir vor, du bist unterwegs beim Einkaufen oder sonst Richtung Arbeit und begegnest verschiedenen fremden Menschen. Irgendwann spricht dich eine fremde Person an und sagt, Entschuldigung, sind Sie Christ? Dann sagst du, ja. Warum? Ja, ich hätte eine Frage. Können Sie mir erklären, was einen Christen zum Christen macht? Können Sie mir sagen, was ist der Unterschied zu den Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen? Wie würdest du antworten? Was würdest du sagen? Gar nicht so einfach, oder? Was würdet ihr sagen? Wann ist ein Christ ein Christ? Wenn ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind, ja. Eine lebendige Beziehung zu Jesus zu haben, das macht einen Christen aus. Sonst noch? Eine Antwort, wenn man vergeben kann, das macht ein Christ. Sonst noch? Eine bewusste Entscheidung für Jesus. Der Philosoph Karl Jaspers schrieb, als Christ soll jeder gelten, der sich dafür hält. Es klingt unwahrscheinlich tolerant und sympathisch, aber es ist leider ein Trugschluss. Was Jasper sagen wollte, ist, dass man heutzutage nicht so richtig sagen kann, wer ein Christ ist und wer nicht. Es gibt ja so viele verschiedene Meinungen, so viele verschiedene Schulen, Farben und so weiter. Viele Menschen sagen, ja, ein Christ ist der, der glaubt, dass es einen Gott gibt oder der die Aussagen der Bibel für wahr hält oder der glaubt, was die Kirche sagt. Aber der Glaube an solche Vorstellungen macht einen jedoch noch nicht zum Christen. Oder ist man ein Christ, wenn man im Gottesdienst geht? Immer wieder oder nur zu Weihnachten? Ist man ein Christ, wenn man offiziell auf dem Papier zu irgendeiner Kirche oder religiösen Gemeinschaft gehört? Viele glauben das, ja, ich zeig's dir, ich bin Christ. Es steht auf dem Papier, ich zahle sogar Steuern. Ist man vielleicht Christ, wenn man sich bemüht, ein hilfsbereiter und korrekter Mensch zu sein, Gutes zu tun, selbstlos zu sein? Viele sagen, hey, ich bin ein guter Mensch, ich bin also Christ. Ist man ein Christ, wenn man sich nach den Prinzipien der Bibel orientiert? Ja, wahrscheinlich kommt dieser Ansatz der Wahrheit am nächsten. Und doch ist ein gefährlicher Haken dran. Man kann die ethischen Grundsätze der Bibel ganz genau befolgen und jedoch kein Christ sein. Auch Mahatma Gandhi hat die Bibel und das Evangelium Jesus bewundert, aber er ist nie Christ geworden. Woran erkennt man, dass jemand Christ ist? Was tut er nicht? Kennt ihr diese Fragen? Ich erinnere mich, in meiner Kindheit hatten diese Fragen eine wichtige Bedeutung. Früher war es so, dass man das Christsein sehr oft über das definiert hat, was man tut oder eben nicht tut. Und ich erinnere mich, meine Schulkollegen haben mich oft bemitleidet und gesagt, oh, du Armer, du darfst dies und jenes nicht tun. Alles, was im Leben Spaß macht, darfst du nicht dabei sein. ist es nicht schwer, Christ zu sein. Das war ihre Sicht vom Christsein. Christen haben keinen Spaß am Leben, dürfen keine Partys machen, nicht rauchen, nicht zu viel trinken, sich nicht schminken, keinen Fernseher haben, nicht im Kino gehen und so weiter, oder? Das war ihre Sicht, oder? Kommt euch das bekannt vor? Oder habt ihr auch in dieser Zeit gelebt vielleicht? Ja? Oder, ja, das war früher eher die Regel als die Ausnahme. Man hat sich vor allem über das definiert als Christ, was man tut oder nicht tut, an Äußerlichkeiten in erster Linie, oder? Kennt ihr das? Man hat auf das Wert gelegt, was man sieht oder was äußerlich ist. Man hat sich vor allem darüber definiert, dass man sich von der Welt und von den bösen Menschen abgrenzt. Wir sind nicht wie die anderen, oder? Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen zwar christlich sozialisiert sind, die haben gemerkt, so muss man als Christ verhalten und reden, und sie haben sich dementsprechend angepasst, aber innerlich ist gar nichts gewesen, keine richtige Hinwendung zu Jesus. Und ich merke, heute noch sind wir in der Gefahr, unser Christsein vor allem über unser Tun oder Nicht-Tun zu definieren. Zum Beispiel, man hört heutzutage viel, ein richtiger Christ ist der, der in der Bibel liest und betet, oder? Die sogenannte stille Zeit macht. Aber übrigens ist wirklich traurig, wenn die Zeit wirklich still ist, oder? Oder man sagt, hey, ein Christ, ein wirklicher Christ ist der, der ja im Gottesdienst regelmäßig dabei ist, der, der in der Kirche mitarbeitet, suchtfrei ist, kein Sex vor der Ehe hat und so weiter. Es sind alle gute Sachen, die haben alle mit christlichen Werten zu tun, aber das macht mich noch nicht zu einem Christen. Ich kann ein moralisch exzellentes Leben führen und ich bin noch kein Christ. Die Frage bleibt, wann ist ein Christ nun ein Christ? Schon die ersten Christen mussten sich ziemlich bald mit dieser Frage beschäftigen. 48 nach Christus kommt es zu einer Versammlung in Jerusalem, wo es genau um diese Frage geht. Petrus ist dabei, Paulus, Barnabas, Jakobus, wichtige Persönlichkeiten wollen diese Frage besprechen. Wir finden das in Apostelgeschichte 15. Aber wie kam es dazu? Wir haben die letzten Wochen gesehen, Paulus und Barnabas sind auf ihrer Missionsreise unterwegs. Die kommen von hier, Zypern, Türkei, nachher wieder zurück. Und die kommen irgendwann zurück nach Antiochia, das war ihre sendende Gemeinde, und berichten von das, was Gott getan hat. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, Wunder sind passiert. Das Reich Gottes breitet sich enorm aus. Freude herrscht, aber nicht für alle. Die beschreiben ihre Reise folgendermaßen. Wir können bestätigen, sagten sie, dass Gott den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Unglaubliches passiert, ist Realität geworden. Aber nicht alle freuen sich. Wir lesen hier weiter. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Einige Christen mit jüdischem Hintergrund kommen nach Antiochia und sagen diesen neuen Christen, es ist alles schön und gut, aber freut euch nicht so schnell. Das Evangelium ist wunderbar, aber es fehlt noch etwas. Barnabas und Paulus haben euch wunderbare Sachen erzählt, aber etwas haben sie euch verschwiegen. Es gibt noch eine Überraschung. Noch etwas Kleingedrucktes. Kennst du das auch? Du kaufst irgendetwas, unterschreibst einen Vertrag, aber du hast nicht alles durchgelesen, das Kleingedruckte nicht durchgelesen. Und irgendwann kommst du darauf zurück, gehst du mit dem Vertrag zurück. Und dann heißt es, Entschuldigung, aber im Kleingedruckten gibt es noch eine Klausel. Was am Anfang fast wie ein Geschenk ausgesehen hat, eine super Aktion, wird zur Last. Ärgerlich, gar nicht lustig. Und so ähnlich sieht es auch hier aus. Die dachten, hey, das Evangelium, Jesus hat uns frei gemacht, das ist ein Geschenk von Gott, das man nur annehmen muss. Und die kommen und sagen, hey, Moment schnell, es gibt noch eine nicht so schöne Überraschung. Und das betrifft vor allem die Männer. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ich will keine Anatomiestunde machen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wer weiß nicht, was das bedeutet? Also das ist ein chirurgischer Eingriff. Es tut weh. Plötzlich gibt es keine Männer, die Christen sein wollen. Nur noch Frauen und Kinder sind dabei. Man hat uns nicht gesagt, dass es wehtun kann, wenn man Christ wird. Was soll denn das? Eine große Verunsicherung ist da. Die kommen und sagen mit einem Wort, ihr liebe Heiden, zuerst müsst ihr Juden werden, zum nachher Christen werden. Was soll denn das? Heiden, Juden, Christen, wie sollen wir das verstehen? Und dann sagen, ihr müsst auch das Gesetz von Mose einhalten. Es gibt übrigens 613 Gebote, aber fangen wir mal mit dem Gebot der Beschneidung an und dann sehen wir weiter. Es tut weh. Es herrscht große Verunsicherung. Was stimmt jetzt? Wie wird man den Christ? Diese Leute wollen den Christen die Freiheit rauben, die Jesus für sie errungen hat am Kreuz. Die wollen dem Evangelium etwas hinzufügen. Sie sagen, Jesus ist nicht genug, um gerettet zu werden. Ihr müsst auch Mose gehorchen. Und das sorgt natürlich für Unstimmigkeiten. Wir lesen hier weiter in Vers 2. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, und das in der Gemeinde. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Natürlich kommt es zum Widerstand. Durch das, was sie jetzt sagen, behaupten sie eigentlich, hey, die Missionsreise von Paulus und Barnabas ist alles für die Katz. Die haben das Entscheidende verschwiegen, nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und wie geht die Gemeinde mit diesem Konflikt um? Sie suchen das Gespräch, sie holen Hilfe von außen, sie gehen zu den Christen in Jerusalem und sagen, hey, wir brauchen eure Hilfe, eure Beratung, helft uns. Deshalb reisen sie nach Jerusalem. Und wir lesen hier weiter. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen. Und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. So unterschiedlich können die Reaktionen sein. All die Leute waren Menschen, die Teil der Gemeinde von Jesus geworden sind, die Gemeinde, die Jesus ins Leben gerufen hat. Und die einen freuen sich richtig, hey, auch die Nichtjuden sind zum Glauben gekommen, Hunderte, Tausende. Und auf der anderen Seite gibt es die anderen, die diesen neuen Christen das Leben schwer machen wollen, den Weg zu Gott noch schwerer machen wollen. So unterschiedliche Reaktionen, und die gibt's übrigens auch heute. Es gibt viele, die sagen, hey, so schön, Menschen, die noch nie eine Beziehung zu Gott gehabt haben, die sind zu uns in der Gemeinde gekommen, die sind zum Glauben gekommen und tun alles Mögliche, dass sie sich wohlfühlen. Herzlich willkommen, wir nehmen euch Zeit, nehmen uns Zeit für euch, wir wollen die Gemeinde mit euch teilen. Und so viele neue Menschen sagen mir, hey, ich fühle mich einfach wohl hier, ich bin herzlich willkommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sagen, ja, aber nicht von allen. Es gibt auch, ich habe gespürt, es gibt auch Menschen, die unbewusst oder bewusst geben mir zu verstehen, ich bin nicht wirklich willkommen. Ich muss zuerst mich anders verhalten und dann darf ich dazu gehören. So lieblos können wir Christen manchmal sein. Oder manchmal denken wir, ja, wenn der auch Christ ist, dann bin ich nicht mehr dabei. Ich bin heiliger, ich bin frei, ich habe mein Leben voll im Griff und der noch nicht. Und statt zu retten, richten wir. Wir urteilen den Menschen an das Äußerliche und Gott sagt, er sieht vor allem das Herz an. Diese verschiedenen Reaktionen können wir auch in unserer Mitte haben. Und so, schon damals war es so, bei dieser Versammlung steht wieder die Forderung nach äußerlichen Anpassung im Raum. Ein richtiger Christ muss sich beschneiden lassen, um Gott zu gefallen. von Anfang an bestand die Gefahr, das Evangelium der Gnade mit dem Gesetz zu verbinden. Es bestand die Gefahr, wieder in die Gesetzlichkeit zurückzufallen. Sie wollten auch den anderen die Last des jüdischen Gesetzes auferlegen. Damit sagten sie, es ist nicht genug, dass du an Jesus glaubst. Du musst auch noch Mose gehorchen, all die Gesetze und so weiter. Und auch heute noch gibt es viele Menschen und Kirchen und Organisationen, die dem Evangelium etwas hinzufügen wollen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass man sagt, hey, nur wenn du zu uns gehörst, kannst du gerettet werden. Außerhalb der Kirche keine Rettung. Oder nur wenn du an diesen Zeremonien teilnimmst, nur wenn du diese Regel befolgst, erst dann kannst du gerettet werden, sonst nicht. Und so wird dem Evangelium etwas hinzugefügt. Immer wieder besteht die Gefahr, die Gesetzlichkeit zurückzufallen. Wir Menschen sind ja leistungsorientiert, oder? Wir wollen etwas tun und am liebsten würden wir unsere Rettung selber verdienen, oder? Etwas tun, dann fühle ich mich richtig wohl. Ich habe etwas dazu beigetragen. Und wir vergessen, dass der Glaube, dass die Rettung, dass das Christwerden ein Geschenk Gottes ist, das man nur annehmen muss. Und das Ringen um diese Fragen begann eben an dieser Versammlung, an diesem Apostelkonzil. Und die Apostelgeschichte berichtet von einem nicht geringen Streit, schön formuliert, oder? Man könnte sagen, da hat es richtig geknallt, eine laute Auseinandersetzung. Was macht einen Christen zum Christen? Und einer der ersten, der das Wort ergreift, ist Petrus. Wir haben schon gehört, der hatte auch so viele Vorurteile gegenüber Nichtchristen, wisst ihr noch? Und dann ist Gott ihm begegnet. Und was hat ihm Gott gesagt? Geh zu dem Nichtjuden, zum Römer Cornelius und öffne den Nichtjuden die Tür für den Glauben an Jesus. Und er ist hingegangen, hat Großes erlebt. Und er erzählt von diesen Erfahrungen und sagt dann, Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollte Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Petrus argumentiert, Gott hat bereits eine Antwort gegeben. Ohne Beschneidung, ohne Einhalten von diesen Gesetzen hat Gott die Nichtjuden gerettet. Und das Zeichen, die Bestätigung dafür ist, dass sie auch den Heiligen Geist empfangen haben. Es geht also nicht um Äußerlichkeiten, sondern um das, was innerlich passiert. Durch den Heiligen Geist, durch den Glauben an Jesus werden Menschen in ihr Innerstes aufgrund des Glaubens von aller Schuld gereinigt. Um das geht's, dass mein Herz, dass mein Inneres gereinigt wird, verändert wird. Und das Zeichen dafür ist, dass der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist. Ein Christ ist also jemand, der den Heiligen Geist empfangen hat. Nur das Problem ist, man kann den Heiligen Geist nicht sehen, oder? Er ist wie der Wind, heißt es in der Bibel. Aber auch beim Wind können wir die Auswirkungen sehen. Oder wenn es windet, dann sieht man die Blätter fliegen, oder? Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Je länger, je mehr, wenn er in meinem Leben ist, werden die Auswirkungen seiner Gegenwart in meinem Leben sichtbar. Aber verstehen wir richtig, von innen nach außen, Gott rettet mich und dann zeigen sich die Auswirkungen. Und er sagt hier, hey, ich verändere nicht mein Verhalten, um gerettet zu werden, sondern weil Jesus mich gerettet hat, weil er mich angenommen hat und geliebt hat, deshalb wird sich auch mein Verhalten immer mehr verändern. Aus Dankbarkeit, aus Liebe zu diesem Jesus werde ich auch mich immer mehr in einem Prozess verändern. Mein Denken, mein Handeln, mein Reden und so weiter. Das heißt, ich muss nicht zuerst etwas leisten, um gerettet zu werden, sondern weil ich gerettet worden bin, werde ich anfangen, anders zu leben. Versteht ihr den riesigen Unterschied? Wenn wir das nicht verstanden haben, wenn wir da ein Durcheinander haben zwischen Evangelium und Gesetz, dann besteht die Gefahr, dass wir das Christenleben als eine Last empfinden. Dann verlieren wir die grenzenlose Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat. Deshalb argumentiert Petrus hier, Herr Leute, wir sind doch nicht imstande gewesen, all diese Gebote einzuhalten, auch unsere Vorfahren nicht. Das Gesetz, der Sinn des Gesetzes war, uns zu zeigen, dass das überhaupt nicht geht und zu zeigen, dass wir einen Retter, Jesus Christus, brauchen, Deshalb ist er überhaupt in dieser Welt gekommen. Niemand konnte durch die Einhaltung der Gebote gerettet werden. Sonst hätte Jesus gar nicht kommen müssen und diesen hohen Preis zahlen, wenn das möglich gewesen wäre. Aber Jesus ist gekommen, als Einziger hat er keine Sünde begangen, als Einziger hat er alle Gesetze eingehalten, das Leben gelebt, das wir hätten leben sollen und die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten. Und dadurch hat er es möglich gemacht, dass wir frei von der Last des Gesetzes werden, dass wir frei werden von all den Sachen, die nicht gut sind. Deshalb kann Petrus hier ein befreiendes Wort sprechen. Er formuliert es in einem Satz, was einen Christen zum Christen macht. Ein super Satz. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir genau wie Sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Das ist es. So werde ich Christ, so bleibe ich Christ. Vielleicht sagst du, ja gut, aber wenn mich ein Fremder fragt, ja, wie werde ich Christ? Einzig und allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christ. Wie bitte? Ja, wie können wir das in die heutige Sprache übersetzen? Ich bin Christ, weil Jesus da ist. Er ist für mich gestorben. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er ist auferstanden. Weil er auferstanden ist, ist er bei mir. Und obwohl ich es nicht verdient hätte, ist er gnädig. Gnade bedeutet, er neigt sich zu mir herab und gibt mir die freundschaftliche Hand und sagt, hey, komm, wir gehen zusammen. Auch wenn du es nicht verdient hast, komm, ich bring dich zu Gott. Das ist der Schlüssel zum Christwerden. Darum geht es beim Christsein. Die Bibel ist da eindeutig. Ein Christ ist jemand, der eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Gott will nicht irgendeinen Glauben. Viele Menschen glauben an einem höheren Wesen, an das Gute in Menschen. Aber die Bibel sagt, hey, es geht um den Glauben an seinen Sohn. Ein Christ glaubt an Christus. Darum geht es. Ein Christ glaubt nicht nur daran, dass die Kreuzigung von Jesus eine historische Tatsache ist, sondern er glaubt, hey, Jesus Christus ist für mich, für meine Schuld gestorben. Für mich. Das ist der Schlüssel zum Christsein. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, okay, aber wie bekomme ich so etwas? Die Bibel sagt in Johannes 1, 12, 13, all denen jedoch, die ihn, Jesus, aufnahmen oder einladen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, oder wie bei den Juden, nein, es geht nicht darum, oder? Und noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sind es aus Gott geboren worden. Darum geht's. Dass ich sage, Jesus, ich lade dich in meinem Leben ein. Und das ist sowas von individuell. Du musst nicht, weiß ich was, für ein spezielles Gebet oder weiß ich was sprechen, sondern einfach mit deinen Worten sagen, Jesus, das beabsichtige ich. Dass du in meinem Leben kommst, ich gebe zu, alles, was ich Schuld angesammelt habe in meinem Leben, ich bitte um Vergebung und ich lade dich einfach ein, komm du in meinem Leben. Ich brauche deine Freiheit. Und dann musst du dich nicht sorgen, was du reden sollst. Das passiert dann schon. Bist du ein Christ? Hast du diesen Schritt schon gemacht? Nach langen Diskussionen kommen die Leiter der Gemeinde in Jerusalem zu einem Entschluss. Und Jakobus formuliert das folgendermaßen. Deshalb steht für mich die Entscheidung fest, für Jakobus vor, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Die nichtjüdischen Christen müssen also nicht all die Gebote aus dem Alten Testament befolgen, um gerettet zu werden. Sie müssen sich nicht beschneiden lassen. Jesus allein genügt, der gesagt hat, alle Gesetze, alle Gebote werden in einem Satz zusammengefasst. Du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Hier wird das ganze Gesetz zusammengefasst. Wenn ich Gott und die Mitmenschen so liebe, dann wird sich auch mein Verhalten immer mehr ändern. Dann werde ich aufhören zu stehlen, zu lügen und die Frau des Nächsten zu begehren. Wow, Freiheit von der Last des Gesetzes. Ich muss nicht mehr akribisch versuchen, aus eigener Kraft all die 613 Gebote einzuhalten. Das geht gar nicht. Nein, ich bekomme eine neue Freiheit. Jesus hat mich frei gemacht. Aber viele Christen sagen, okay, ich bin frei, grenzenlose Freiheit, das kann bedeuten, ja, ich kann leben, wie ich will, tun, was ich will. Es ist ja eh alles nur Gnade, oder? Aber dann wird die Gnade zu billigen Gnade, wie Bonhoeffer das formuliert hat. Dann habe ich nicht wirklich verstanden, was die Freiheit bedeutet. Es braucht ein Gleichgewicht. Ein verändertes Leben ist nicht Voraussetzung, um gerettet zu werden, aber sehr wohl die Folge davon. Deshalb sagen die auch hier, hey, ihr müsst nicht die Gebote einhalten, aber es gibt etwas, worauf ihr achten sollt. Also mein Leben als Christ wird sich dadurch zeigen, dass in einem Prozess mein Denken, Reden, Handeln erneuert wird. Als Folge davon, nicht als Voraussetzung. Die folgende Geschichte kann uns vielleicht helfen, dieses Prinzip zu verstehen. Die Zarenfamilie ist an einem schönen Wintertag mit dem Schlitten unterwegs. Kennt ihr vielleicht diese Geschichte? Und der kleine Zarewitsch, ein 10 Monate altes Baby, ist auch dabei in dem Schlitten, schön gewickelt. Und die Reise geht hurtig und lustig über Hügel, in Wälder und so weiter. Und bei einer Linkskurve verlieren sie den Zarewitsch. Die fahren weiter und erst als sie im Palast wieder ankommen, merken sie, der kleine Zar ist nicht mehr da. Eine riesige Suchaktion wird gestartet, aber sie finden ihn einfach nicht. Mittlerweile wurde er von den Räubern gefunden, der wird zu ihnen nach Hause genommen. Und ziemlich bald merken sie, hey, der hat eine königliche Tätowierung da, der muss der Thronfolger sein. Und die sagen, hey, wir werden uns um ihn kümmern, ihn gut ernähren und irgendwann verlangen wir ein dickes Lösegeld für ihn. Und so ist der kleine Zarewitsch dran, so einen Räuberlebensstil zu entwickeln. Er lernt zu klauen, Kutschen, Handelskutschen zu überfallen und so weiter. Aber eines Tages, 12 Jahre später, bei einem Raubzug wird er gefasst und zum Tode verurteilt. Und er wird auf den Markt gebracht und wie er auf dem Marktplatz am Galgen steht, reißt man ihm das Hemd vom Leibe und plötzlich sieht man die Tätowierung. Und der Henker schreit, halt, das muss der kleine Zarewitsch sein. Große Freude herrscht, schöner Name, oder? Zarewitsch, also wenn ihr ein Kind bekommt, ja, sehr empfehlenswert. Und man bringt ihn zum Schloss, alle freuen sich, der Zar lässt ein großes Fest ausrichten, um seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Und alle sind dran, sich zu freuen, nur der Zarewitsch geht einer anderen Beschäftigung nach. Vom Prunk und Reichtum beeindruckt, lässt er einen goldenen Löffel in der Innentasche seines Gewandes verschwinden. Der Zar sieht ihn und sagt ihm, mein Sohn, du musst nie wieder stehlen. All das gehört dir. Eines Tages wirst du der Thronfolger sein. Du musst nie wieder stehlen. Das gehört dir. Du bist kein Räuber, du bist ein Königskind. Ich mag die Geschichte so sehr, weil das unsere Geschichte ist. Und sie zeigt, was Gnade ist. Und sie zeigt auch, was es heißt, dass auch unser Verhalten sich verändert, wenn wir unsere wahre Identität bei Gott gefunden haben. Hey, wenn ich verstanden habe, ich bin ein Königskind, dann werde ich je länger, je mehr mein Räuberverhalten aufgeben. Versteht ihr? Ich gebe das nicht auf oder ich verändere mein Verhalten nicht, um Königskind zu werden, sondern weil ich geworden bin. Ich merke, hey, die Freiheit, die neue Freiheit, die ich gewonnen habe, die veranlasst mich, die bewegt mich dazu, aufzuhören zu stehlen oder mich ein Räuber zu verhalten. Ich werde also nicht durch das, was ich tue oder nicht tue zum Christen, aber meine Hinwendung zu Jesus wird sich dann auch auf mein Verhalten auswirken. Deshalb kommt die Versammlung in Jerusalem zum Entschluss, hey, die müssen nicht die Gesetze befolgen, um gerettet zu werden, aber etwas ist uns doch noch wichtig. Und sie schreiben hier, allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral, sowie den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Von 613 Gebote kommen sie nur noch auf 3, nicht schlecht, oder? Und die Beschneidung ist auch nicht dabei. Plötzlich gibt es einen Haufen Männer, die wieder Christen werden wollen. Es tut nicht mehr weh, Christ zu werden. Auf den ersten Blick dachte ich, hey, komische Aufforderung. Was soll denn das? Aber so vom, wenn wir so an das Umfeld denken, in der diese Leute gelebt haben, müssen wir sagen, hey, das lässt sich erklären. Es geht, also die haben zum Beispiel, die waren umgeben von Götterstatuen, Zeus und Jupiter. Die meisten Feste waren den Göttern gewidmet und auch das Essen, oder, wurde zuerst dem Götze gewidmet und dann aßen sie davon. Deshalb ist es so wichtig, dass sie sagen, hey, jede Verunreinigung durch Götzenverehrung sollt ihr vermeiden. Ich habe mich gefragt, ja gut, heute zum Glück keine Zeus-Statuen und Jupiter so durch Will. Ich habe bis jetzt noch keine gesehen. Aber was bedeutet das für uns heute? Wie können wir uns von sowas schützen? Was sind das für Einflüsse in unserer Gesellschaft? Was sind die Götter unserer Gesellschaft? So viel Esoterisches. All die Buddha-Statuen, all die glücksbringende Einfluss der fernöstlichen Religionen, die Räucherstäbchen, andere Gegenstände, die als harmlos einfach so verkauft werden, die Filme, die wir schauen, in so vielen Filmen werden indirekt andere Götter oder sogar Satan verehrt, oder die Musik, die wir hören, oder Bücher, die wir lesen, es ist nicht alles einfach harmlos. So Sachen können uns verunreinigen. Und auch für die damaligen Christen war das ein großes Thema. Wie kann ich dabei sein, mitmachen in der Gesellschaft, aber doch nicht an diesen Festen dabei sein, wo Götzen verehrt werden? Und ein anderes weit verbreitetes Problem in der damaligen Zeit und auch heute ist die Unmoral. Deshalb heißt es hier ausdrücklich, liebe Christen, unterlass jede Form von Unmoral. Früher habt ihr als wie die Heiden gelebt, die dafür bekannt waren, dass sie freizügig mit der Sexualität umgegangen seid. Aber wenn ihr Königskinder seid, dann wird sich das auch auf diesen Bereich auswirken. Ich habe extra noch nachgeschaut, welches Wort hier steht. Porneia heißt es auf Griechisch. Das bedeutet sexuelle Unmoral. Von diesem Wort kommt das Wort Pornografie, eine Plage unserer Gesellschaft, eine millionenschwere Industrie, die so viele Christen, auch so viele Christen in ihren Bann zieht. Unmoral. Und es gibt so viele andere Formen von Unmoral. Selbstbefriedigung, Sex vor oder außerhalb der Ehe, praktizierte Homosexualität. Ich darf heute fast nicht mehr darüber reden, sonst bekomme ich eine Strafanzeige, oder? Aber es geht nicht darum, Menschen zu verurteilen. Jesus hat auch die Frau, die im Ehebruch ertappt wurde, hat sie nicht verurteilt. Er hat gesagt, wer ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen, oder? Aber nachher hat er der Frau gesagt, geh und sündige nicht mehr. Und es geht darum, dass wir hier zeigen, hey, all die Sachen verunreinigen uns. Und ich will einfach sagen, auch wenn du in Unmoral lebst, wir lieben dich. Und wir wünschen uns wirklich das Beste für dich und wir begegnen dir in Achtung und Respekt. Aber wenn du als Christ weiterhin in Unmoral lebst, dann bist du nicht die Freiheit von Jesus am Genießen, sondern du hast ihn noch nicht wirklich erfahren. Und Jesus will dich auch davon befreien, weil der Heilige Geist ist in deinem Leben gekommen. Und dann heißt es, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und er ist bestrebt, dass er in einem heiligen Tempel wohnt. Also auch in diesem Bereich wird unsere Identität Veränderung bringen. Diese zwei Aufforderungen sind noch verständlich, aber was ist das mit den speziellen Essenvorschriften oder Blut und das Fleisch und so weiter? Überall, wo Gemeinden entstanden sind, sind Juden und Nichtjuden zum Glauben gekommen. Und die Juden hielten all die Sachen für unrein. Das heißt, die konnten gar nicht zusammen essen. So ein Gemeindegrillfest oder sowas. Die konnten gar nicht miteinander essen. Und hier geht es weniger um Essen an sich, sondern um Rücksichtnahme. Hey, nehmen wir doch Rücksicht auf die anderen. Wenn die schwächer sind, wenn die ein Problem damit haben und sie in ihrem Gewissen verunreinigt werden, wenn sie das essen, dann lassen wir das lieber sein. Es geht darum, dass wir in Einheit miteinander Gemeinschaft haben können. Es geht um die Einheit der Gemeinde. Und hier sehen wir einen liebevollen Kompromiss. Die Nichtjuden müssen sich nicht beschneiden. Und die Juden sagen, hey, es wäre schön von eurer Seite, wenn ihr auf das verzichtet, wenn wir miteinander essen, damit wir Gemeinschaft miteinander haben, ohne in unserem Gewissen verunreinigt zu werden. Ich habe mich gefragt, ja, was bedeutet das für uns heute, dass wir auf die Steaks und Olma-Würste verzichten? Oder was soll denn das? Ja, vielleicht manchmal schon. Ich habe eine Cousine, sie hat einen jüdischen Freund und er isst kein Schweinefleisch und meine Tante nimmt immer Rücksicht auf ihn und kocht nichts mit Schweinefleisch, wenn er auf Besuch ist. Oder wenn wir in der Gemeinde Leute hätten, die zum Glauben gekommen sind, aus einem jüdischen oder islamischen Hintergrund, wäre das eine liebevolle Geste, wenn wir beim Grillfest nur Rindfleisch oder Schaffleisch oder ja, ausgeblutetes Fleisch anbieten würden, aus Rücksicht für die. Und es kann auch bedeuten, dass wir zum Beispiel auf Alkoholgenuss verzichten, wenn wir in der Gegenwart eines Christen sind, von dem wir wissen, der hat Probleme damit und der will davon frei werden. Es ist liebevoll, wenn ich ihn nicht extra provoziere damit, oder? Versteht ihr, um was es geht? Warum sollte das Gewissen eines Christen verunreinigt werden, weil ich mir gewisse Freiheiten nehme, die für mich zu Hause allein ganz okay sind, aber in der Öffentlichkeit kontraproduktiv sein könnten? Es ist immer gut zu überlegen, hey, die Entscheidung, die persönlichen Entscheidungen, die ich treffe, welche Auswirkungen haben sie auf die anderen Christen, auf die Einheit der Gemeinde? Wird die Einheit dadurch gefördert oder gefährdet? Und wir sehen hier, ein Konflikt droht, die Einheit der Gemeinde zu zerstören. Aber Gott hilft ihnen, Lösungen zu finden. Und die wollen diese Lösungen in einem Brief an allen Christen verschicken. Und hier lesen wir, der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weitere Last aufzuerlegen. Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde, unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richtig und nun lebt wohl. Und wie reagieren die nichtjüdischen Christen, die vermissen, die klagen über ihre Würste? Nein. Er wurde vorgelesen, der Brief, und alle freuten sich über seinen ermutigenden Inhalt. Natürlich freuen die sich, die müssen nicht mehr unter dem Messer, aber die freuen sich auch, dass sie die Freiheit haben, dass sie nicht mehr all diese Gesetze so akribisch befolgen müssen, sondern durch den Glauben gerettet werden. Sie freuen sich auch, dass so viel Rücksichtnahme, so viel Liebe ihnen entgegengebracht wird und dass die Einheit der Gemeinde bewahrt werden kann. Was für eine grenzenlose Freiheit. Jesus hat uns frei gemacht von der Last des Gesetzes, das wir sowieso aus eigener Kraft nicht erfüllen könnten. Er hat uns auch frei gemacht vom Verhalten, das wir praktizieren, das ihm nicht gefällt. Er macht uns frei. Und wir verändern unser Charakter, unser Handeln, unser Verhalten, nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet worden sind. Von innen nach außen werden wir verändert. Wenn Jesus in unserem Leben kommt, kommt er durch den Heiligen Geist. Und die Bibel spricht von der Frucht des Geistes, oder? Aber eine Frucht, dass eine Frucht reift, braucht es Zeit, oder? Und so ist es auch bei uns. Gottes Frucht ist ein positiv veränderter Charakter. Ist das Resultat unzähliger einzelner Entscheidungen, wo ich mich entschieden habe, Gottes Willen zu tun, mich nicht zu verunreinigen, die Einheit unter Christen zu bewahren und Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Welche Entscheidung wirst du heute treffen, um einen solchen Charakter zu entwickeln? Jesus hat alles getan, damit wir in grenzenloser Freiheit leben können. Lasst uns aufstehen und Jesus dafür danken. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du all das getan hast, was wir selber nicht hätten tun können. Und wir danken dir für deine Gnade, dass du gekommen bist und das, was wir nicht verdient hätten, hast du uns geschenkt. Ein neues Leben, eine neue Freiheit, eine grenzenlose Freiheit. Und wir sagen dir, Jesus, wir wollen diese Freiheit leben. Und ich bitte dich, dass diese Freiheit sich auch auf unser Verhalten auswirkt. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, mit dieser Freiheit richtig umzugehen. Und ich bitte dich für all die Menschen, die noch nicht frei sind. Mach du frei, Jesus. Komm du durch einen Heiligen Geist. Mach du frei von Bindungen. Mach du frei von Süchte, von Abhängigkeiten, von Gewohnheiten. Mach du frei, Jesus, damit wir dir von ganzem Herzen dienen können. Ich danke dir, Jesus, dass in dir wahre Freiheit zu finden ist. Amen.